SWR 2 Forum.
Schule schwänzen für die Umwelt. Wie nachhaltig ist der Jugendprotest? Fridays for Future, mittlerweile ist das ja fast schon ein Selbstläufer geworden. Um den Planeten zu retten, werden also morgen wieder Hunderttausende Schüler den Unterricht ausfallen lassen. Und allen voran Greta Thunberg, ein 16 Jahre altes Mädchen aus Schweden. Sie ist inzwischen so etwas wie die kindliche Kultfigur der Revolte geworden. Wir verändern die Welt, sagt sie in ihrer kompromisslosen Art, in ihrem Auftreten. Und das findet inzwischen ja wesentlich mehr Aufmerksamkeit in den Medien als etwa eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Aber ist dieser weltumspannende Schülerprotest wirklich so toll, wie ihn viele finden? Macht er den Realpolitikern tatsächlich Beine? Oder erteilt er etlichen Jugendlichen vielleicht nur die Lizenz, freitags nicht zur Schule zu gehen? Das ist die Frage in diesem SWR2-Forum mit Professor Christian Scholz. Er ist Wirtschaftswissenschaftler im Saarland und Zukunftsforscher, mit dem Soziologen Professor Harald Welzer aus Berlin und mit Heinz-Peter Meidinger. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Herr Meidinger. Wenn Sie kein gestandener Pädagoge wären, sondern 16 Jahre als Schüler in Zeiten des Klimawandels, wären Sie da nicht auch dabei bei diesen Schülerprotesten?
Naja, ich war ja in meiner Jugend auch auf Schülerprotesten dabei, deswegen brauche ich jetzt nicht dann die Frage heute zu beantworten. Also ich glaube, dass es durchaus aus dem jeweiligen Schülerindividuum heraus Gründe dafür gibt, warum man da jetzt hingeht oder nicht. Das ist ja keine Frage.
Aber gut finden Sie es nicht wirklich?
So kann man es nicht sagen. Also Sie haben ja vorher gesagt, diesen Protest, der den Realpolitikern Beine macht, oder ist er bloß als Schulschwänzen, um mal die Pole zu nehmen? Ich glaube, er ist weder das eine noch das andere. Also es sind, so beobachte ich das, jetzt nicht diejenigen, die keinen Bock auf Schule haben, die da hauptsächlich auf den Straßen demonstrieren. Da steckt schon ehrlicher Idealismus und Engagement dahinter. Aber umgekehrt glaube ich, jedenfalls wenn der Protest so weiterläuft wie bisher, nämlich sozusagen der Hauptaufmerksamkeitspunkt auf dem, dass man vormittags nicht in die Schule geht, dann wird man auch den Realpolitikern keine Beine machen.
Herr Welzer, Greta Thunberg kommt morgen nach Berlin. Tausende werden in die Hauptstadt ziehen, auch um sie dort zu sehen. Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Mit einer juvenilen Form des Personenkults?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Greta Thunberg ist natürlich prominent geworden, weil sie selber eine neue, wie soll man sagen, neue Rahmung des Themas gemacht hat, weil sie nämlich die Klimafrage in eine Gerechtigkeitsfrage verwandelt hat. Es geht um Generationengerechtigkeit, und soziale Bewegungen, die erfolgreich sind, zentrieren sich immer um die Gerechtigkeitsfrage. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, sie hat das Format geliefert, in dem sie selber ja freitags immer vor dem schwedischen Parlament demonstriert hat. Und diese beiden Elemente, auch dass sie eine gewisse Radikalität hat, die sind erstmal inspirierend für die Bewegung gewesen. Aber dass so viele daran teilnehmen, zeigt natürlich, dass dieser Generationenkonflikt, der sich da abzeichnet, tatsächlich eine wirkliche Brisanz hat und deshalb diese Bewegung möglicherweise auch Zukunft hat.
Aber das Mädchen wird ja ebenso wie die Bewegung, für die sie steht, entweder hochgejubelt oder sie wird verurteilt und abgewertet. Warum polarisiert diese Bewegung und warum polarisiert diese junge Frau dermaßen?
Naja, weil sie tatsächlich sagt, es gibt Antagonisten, und die Antagonisten sind die, ja, könnte man sagen, die Funktionseliten, die aus einer ganz anderen Generation kommen, inklusive der politischen Eliten. Und das sagt sie ja ganz klar, dass hier nicht das Nötige getan wird und dass schon seit langer Zeit nicht das Nötige getan wird und dass das ihre, das heißt ihrer Generation, Zukunft einschränkt. Und das ist eine ganz klare Aussage, und dass dann doch noch etwas jüngere Zeitgenossen wie Herr Lindner oder Herr Ziemiak darüber Schnappatmung bekommen, ist für sich genommen ja interessant.
Herr Scholz, ist das, was wir jetzt sehen, für Sie als Zukunftsforscher etwas, das tatsächlich Einfluss nehmen wird auf das Morgen?
Also ich glaube sehr wohl, dass wir einen massiven Einfluss bekommen, weil gerade diese junge Generation in einer Situation ist, wo sie auf der einen Seite, und das wurde vorhin ja schon richtig gesagt, im Sinne einer Generationengerechtigkeit das Gefühl hat, hier verläuft etwas, was vollkommen gegen sie läuft. Und deswegen bekommen auch, wie Sie gerade gesagt haben, Schnappatmung. Deswegen bekommen die Politiker auch zurzeit Riesenprobleme, wenn ich dran denke, wie wenig der jungen Generation gerade bei den traditionellen Parteien CDU, SPD überhaupt noch ihre Heimat finden. Bedeutet, Parteien, die teilweise ihr Durchschnittsalter der Mitglieder bei ungefähr 60 Jahren haben, und das ist ja bei der CDU und bei der SPD genauso, die haben massive Schwierigkeiten, hier wirklich mit den Jugendlichen vernünftig umzugehen. Und das gibt ein Problem. Und gerade wenn solche Spannungen auftreten, ist auch dafür gesorgt, dass wir eine ziemlich lange Aufmerksamkeit bekommen werden.
Die Tatsache, dass die protestierenden Schüler morgen nicht in den Unterricht gehen werden, wie beurteilen Sie das? Ist das für Sie eine legitime Form des zivilen Ungehorsams?
Also ich glaube, wenn die, das haben einige ja auch sehr schön in ihren Pressemeldungen schon geäußert, wenn man da genüsslich irgendwie am Sonntagnachmittag irgendwo gewesen wäre, hätte sich niemand darüber aufgeregt. Das heißt, es zeigt eigentlich sehr wohl die politische Cleverness auch dieser Bewegung, dass sie genau sich so ein Reizdetail herausgegriffen hat, wie die Tatsache, dass wir es am Freitag machen. Und die Jugendlichen wissen auch, dass das ein Problem wird. Es gibt ja inzwischen Studien darüber, die das untersucht haben, was diese jungen Menschen eigentlich auch erwarten. Und ungefähr 40% wissen, dass die eine Strafe bekommen, dass sie dafür bestraft werden. Das ist ja schon makaber, dass man da hingeht und weiß, okay, ich werde dafür bestraft, dass ich jetzt endlich das tue, was wir immer tun hätten sollen, nämlich wirklich mal auf die Straße gehen und uns endlich mal um politische Inhalte kümmern.
Herr Meidinger, als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, finden Sie es richtig, dass Jugendliche bestraft werden sollen, wenn sie fürs Klima Schule schwänzen?
Also zunächst mal, bin ja selber auch Politiklehrer, freue ich mich, dass wir mehr Jugendliche haben als bisher. Also ich kann mich noch erinnern an Stunden, an Sozialkundestunden, Politikstunden vor 10, 15 Jahren, wo man fast verzweifelt ist, weil man konnte den Kurs überhaupt nicht provozieren. Die haben das alles über sich ergehen lassen, dass jetzt da erheblich mehr Jugendliche da sind, die sich wieder politisch engagieren. Das ist erstmal was Positives. Auf der anderen Seite, das, was ja jetzt auch in den beiden Wortmeldungen passiert ist, sozusagen dieses Hochjazzen dieser Bewegung zu einem generellen Jugendprotest gegen die Erwachsenenwelt, das ist natürlich auch in keiner Weise durch die Realität gedeckt. Also wenn Sie das mal anschauen, wie viele Jugendliche dann selbst in der Spitze, übrigens in der Regel haben die wenig zu befürchten, weil es gibt ja große ideelle Unterstützung. Sie haben jetzt ein paar Politiker genannt, die kritische Anmerkungen gemacht haben. Die Mehrzahl der Politiker hat sich ja sehr stark auch unbeachtet dessen, was sie selber zum mangelnden Klimaschutz beigetragen haben, hinter die Bewegung gestellt. Also da wird vielleicht mal ein unentschuldigter Fehltag eingetragen oder muss man mal was nacharbeiten. Aber die großen Schulstrafen, von denen ist mir bisher nicht berichtet worden. Also es ist übrigens auch keine Bewegung, die jetzt generell alle Schulen erfasst. Also es ist eine Bewegung, die ganz stark getragen ist von einer bestimmten Klientel aus Gymnasien. Schauen Sie sich mal die Protagonisten an. 98% der Schüler gehen nach wie vor in den Unterricht, in den Berufsschulen alle. Und in den Haupt- und in den Realschulen auch fast alle. Also man muss schon mal die Kirche im Dorf lassen, ungeachtet dessen, was man natürlich diese Freude, dass jetzt tatsächlich wieder auch mal mehr politisches Engagement sich abzeichnet.
Aber Herr Meidinger, so wirklich beantwortet haben Sie die Frage nicht. Empfehlen Sie als Präsident des Lehrerverbandes, dass man diesen Schülern mit Sanktionen beikommt?
Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man nicht die Schulpflicht zur Disposition stellt. Ja? Also dass man sagt, als Schulleiter, das ist eine so tolle Sache, da werdet ihr von mir entschuldigt. Weil ich habe schon mal gesagt, wer entscheidet denn, was eine tolle Sache ist? Also morgen kommen dann diejenigen, die auch einen guten Grund haben und sagen, ihren F-Vertrag gekündigt, da droht demnächst der Atomarkrieg in Deutschland, in Mitteleuropa, Thursday for Peace, also Donnerstag müssen wir für den Frieden marschieren. Und dann kommen die AfD-nahen Eltern, da haben wir leider in Niederbayern einige davon, die sagen, wir wollen unser Kind befreien für die Demonstration gegen das Ankerzentrum. Also ich kann die nicht zur Disposition stellen. Ich würde allerdings für pädagogisches Fingerspitzengefühl plädieren. Also meines Erachtens wäre eine Nacharbeit, die kann man ja sogar noch in Kontext stellen mit dem Klimaschutz.
Früher hat man das Strafarbeit genannt.
Nee, Nacharbeit heißt nicht Strafarbeit, sondern das heißt, Strafarbeit heißt 100-mal schreiben, ich war böse gewesen.
Nacharbeit. Oder bei der Demo.
Der Unterricht, der versäumt worden ist, wird nachgeholt.
Darf ich mal kurz widersprechen? Also, ja, klar. Also ich finde es schade, dass es eben noch nicht die große Bewegung ist Und ich finde es auch ein bisschen betrüblich, dass man jetzt sagt, okay, das sind allenfalls die aus dem Gymnasium oder so etwas. Wir wissen, dass ungefähr 50% nur aus dem Gymnasium kommen. Die anderen kommen aus anderen Schultypen. Was ich aber ganz traurig eigentlich finde, nicht eigentlich, das eigentlich streichen wir, was ich traurig finde, dass gerade jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen Sie, aber der Lehrerverband sich nicht voll dahinter stellt, nicht voll den Lehrern sagt, Leute, versucht die doch noch mehr zu unterstützen. Warum machen wir nicht ein Programm oder Sie entwickeln irgendeine Idee, dass jeder Freitag, wo eine Demonstration in diese Richtung ist, automatisch zu einer Exkursion umdefiniert wird und wir in diese Richtung kommen, weil die Idee ist ja wirklich, es wird zurzeit immer wieder nur darauf rumgehackt, dass es nur einige sind. Es sind immerhin mehr, als wir es früher hatten. Zweitens wird darauf rumgehackt, dass die das teilweise wirklich nur machen, weil sie auf diese Art und Weise Schule schwänzen, was ja überhaupt kein Argument ist. Und dann wird immer wieder die Keule rausgeholt, dass man eigentlich hier, weil wir ja Schulpflicht haben, tatsächlich sogar explizit das Wort Strafarbeiten wird ja verwendet. Frau Kamm-Karrenbauer hat ja am Freitag auf einer Veranstaltung ganz klar gesagt, die müssen jetzt mit Fehltagen und mit Strafarbeiten rechnen, Klammer auf, und das ist auch gut so, Klammer zu. Und das finde ich von Politikern, die sich wirklich bei dieser ganzen Diskussion um den Klimaschutz tatsächlich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das finde ich schwach. Und deswegen glaube ich, wäre es gerade im Sinne einer politischen Bildung auch Aufgabe, zum Beispiel von einem Lehrerverband, ganz klar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie diese Bewegung nicht, wollen wir sagen, kleinreden oder marginalisieren, sondern tatsächlich offensivst unterstützen.
Ich rede die Bewegung nicht klein, aber was man wirklich sagen muss, ist, was ich befürchte, also selbst wenn man sich jetzt sagt, und ich habe große Sympathie für mehr Klimaschutz in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Wenn man sich jetzt voll konzentriert darauf, dass das eigentlich entscheidend ist, Sie machen das ja auch, dieses Demonstrieren während der Schulzeit am Vormittag ist und man jetzt guckt, wie kommen die Schüler möglichst ohne Strafen raus, wobei Sie haben ja beste Fürsprecher, auch die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident haben sich ja ohne großes Wenn und Aber und Schulpflicht hinter die Bewegung gestellt. Da muss man sich schon mal fragen, ist die wirklich so gefährlich, die Bewegung, wenn sich ein Bundespräsident und eine Bundeskanzlerin hinter sie stellen? Aber was ich wirklich befürchte, Herr Wetzer, das ist, dass wenn man sich darauf konzentriert, dann wird es eine Wellenbewegung, weil die auch keine Tiefe und keine Langfristigkeit gewinnt, über die wir im Herbst oder spätestens im nächsten Frühjahr überhaupt nicht mehr reden werden. Was das Entscheidende ist, und da sehe ich auch die Aufgabe der Schulen, dass man aus diesem Idealismus und Engagement, der da spürbar wird, dass man das tatsächlich dann nutzt, um in der Schule, im Unterricht, es ist ja nicht so, als ob hier das Faktenwissen schon ausreichend vorhanden wäre, auch bei denen, die da Aktivisten sind, dieses Thema vertieft und nutzt, und dann eben auch den jungen Leuten klar macht, wenn ihr langfristig Erfolg haben möchtet, dann reichen nicht Demonstrationen, dann müsst ihr in Verbände gehen, dann müsst ihr in Parteien gehen, dann müsst ihr wählen gehen. Wir haben leider viel zu wenig Jungwähler. Das ist das Entscheidende, nicht ob die da jetzt, die Lehrer sagen, geht doch auf die Demo, das ist wichtiger als Unterricht.
Also da sind jetzt so viele Punkte zusammengekommen, das ist total irre. Also Punkt 1 ist erstmal, und da würde ich Herrn Scholz natürlich beipflichten, die müssen eine Form zivilen Ungehorsams machen, also nicht zur Schule gehen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen.
Aber dann nicht bestraft werden dürfen. Was ist denn das für ziviler Ungehorsam?
Na, und unterbrechen Sie mich doch nicht gleich. Ja, ich komme noch zu anderen Punkten, die Sie gesagt haben. Wenn man das Beispiel Pulse of Europe nimmt, die im vorvergangenen Jahr recht starke Bewegung für Europa, die haben sonntags demonstriert, dann hieß es in der Presse immer, ja, da gehen jetzt die Rechtsanwälte ihren Sonntagsspaziergang machen. Also man kann im Grunde genommen, was Protestformen angeht, machen, was man will. Leute, die sozusagen auf Beharrung setzen, die finden immer ein Argument. Aber eine soziale Bewegung ist per Definition, wenn sie anfängt, klein. Wenn sie wirksam sein will, muss sie Formen zivilen Ungehorsams machen. Dann zu dem Punkt, Herr Meidinger, was Sie eben gesagt haben, dass es fachlich Defizite gäbe, das ist ja grotesk. Das ist ja absolut grotesk als Argument. Denn wir brauchen sicherlich keine weitere Aufklärung über den Sachverhalt, dass wir in klimawissenschaftlicher Hinsicht ganz sicher sagen können, wir haben ein riesiges Problem. Und dieses Problem hat etwas mit zu viel Emissionen und mit unserer Lebensweise und so weiter zu tun. Da brauchen auch die Kids jetzt nicht mehr Aufklärung und auch nicht mehr Know-how.
Also sie brauchen nur die Kennung, aber nicht das Wissen dazu.
Aber Herr Meidinger, dann fragen wir es doch mal andersrum. Sie wissen doch auch schon ziemlich lange über die Problematik des Klimawandels Bescheid. Was tun Sie denn dagegen? Hat es Sie schon mal veranlasst, dafür auf die Straße zu gehen oder Ihren Abgeordneten unter Druck zu durchzusetzen.
Und wir haben Umweltgruppen an der Schule. Wir schauen, dass unser ökologischer Fußabdruck an der Schule kleiner wird.
Ja, aber das Argument der Bewegung geht ja darauf hin, dass tatsächlich Politik und auch andere Teile der Gesellschaft versagt haben angesichts der Dimension des Problems, mit dem wir es zu tun haben. Und das wäre der vierte Punkt, den ich gerade sagen wollte. Und das bildet sich ja genau in Reaktionen wie von Ihnen, Herrn Meidinger, oder eben den zitierten Lindners und Altmaiers ab. Sie verstehen das zentrale Argument überhaupt nicht, denn die Schülerinnen und Schüler sagen ja, ihr setzt falsche Prioritäten. Ihr könnt nicht im Normalbetrieb weitermachen und über Arbeitsplätze oder das Normale reden, worüber Politik immer redet, oder über Schulpflicht. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das von der Prioritätenliste her nach vorne gehört und nicht unter ferner liefen. Und dafür demonstrieren sie.
Herr Scholz, die Jugendlichen sagen, Greta Thunberg sagt, wir verändern die Welt. Nun sind viele Erwachsene ganz verzückt ob solchen Idealismus. Wie beurteilen Sie das? Ist das typisch für eine Jugendbewegung und bekommt sie deswegen auch viel Applaus aus der Erwachsenenwelt, weil man sie am Ende vielleicht ja so einordnet, sind halt junge Leute, sind halt idealistisch, müssen was Gutes tun?
Ja, das ist genau das Problem, das Politiker aus meiner Sicht überhaupt nicht in der Lage sind zu verstehen. Die verwechseln mit Wertesystem einer Generation, das verwechseln sie mit der Idee, Jugendliche tun. Hier geht's gar nicht um irgendetwas, was jetzt gerade mal Jugendliche machen, sondern hier geht's um ein ganz spezifisches Wertesystem, das bei Jugendlichen vor 10, 15 Jahren auch noch anders war. Wenn wir diese Z-Generation, so nennen wir Wissenschaftler teilweise diese Generation, die so ungefähr nach 95 geboren ist, wenn wir die vergleichen mit der Generation davor, dieser Y-Generation, dann war das eine Generation, die sehr stark auch Wirtschaftswachstum, Wettbewerb und so etwas forciert hat. Die jetzige Generation Z ist sehr realistisch.
Warum Z? Ganz kurz.
Z einfach Buchstaben weiter nummeriert. Es gab ein X, es gab ein Y, dann hat man lange diskutiert, ob man was Kreatives findet, und dann hat man Z genommen. Also einfach Buchstaben weiter.
Muss man wieder von vorne anfangen jetzt.
Ja, aber das ist jetzt genauso eine Diskussion über Obno Thunberg. Das ist, also, da geht's gar nicht. Das ist eine andere Denkweise, und zwar eine völlig andere. Und die Generation ist sehr realistisch und weiß, dass sie von Politikern kaum was erwarten kann. Das heißt, diese Generation hat eine ganz klare Differenzierung zwischen Interesse an politischen Themen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Realismus, dass Politiker und das aktuelle politische System ihnen überhaupt nicht weiterhilft. Und dieser Unterschied macht es aus, dass diese Generation jetzt wirklich auch sagt, wir wollen jetzt mit diesen Politikern auch gar nicht diskutieren, weil die wollen ja auch nicht mit uns diskutieren. Das hat diese Greta Thunberg so wunderschön gesagt, als sie da in Brüssel, glaube ich, war das, da diskutiert hat und gesagt hat, wir wissen, dass die meisten Politiker nicht mit uns reden wollen. Gut, wir wollen auch nicht mit denen reden, weil es bringt ja auch nichts. Weil wenn sie solche Diskussionen kriegen, und ich habe die jetzt am Freitag wirklich live erlebt, dann hat eben Frau Kamp-Kammer gesagt, ja, okay, dann würde ich halt mal die Jugendlichen nehmen und würde mit ihnen in einen Betrieb gehen, der beim Klimawandel nicht mehr existiert, und würde ihnen die Arbeitsplätze zeigen, die verloren gehen. Das ist doch eine Debatte, die wir gar nicht führen wollen. Wir brauchen Alternativen, wir brauchen einen sinnvollen Blick nach vorne. Und die Jugendlichen sind von Politikern, das können wir gar nicht wegdiskutieren, sowas von enttäuscht. Es ist noch gut, dass die gar nicht so genau hingucken. Weil wenn die ein bisschen genauer hingucken, allein die letzte Woche durchdekliniert hätten, mal was da eigentlich passiert ist, ist das doch ein Armutszeugnis für Politiker. Und das können sie durchdiskutieren. Die haben jetzt ein Klimakabinett erfunden. Also schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Dann haben, ganz kurz noch die zwei Punkte, weil das erklärt, warum die jetzt in der Situation wirklich so reagieren. Weil die Politiker überhaupt nicht in der Lage sind, das Problem zu kapieren. Klimakabinett haben sie gemacht. Dann genauso diese Idee, jetzt wollen sie die Klimaziele dadurch kriegen, dass sie die Grenzwerte erhöhen, was ja auch völlig grotesk ist. Und dann das Allergroteskeste war die Idee, dass wir einen Toleranzspielraum einführen sollen für diejenigen, die irgendwelche Umweltauflagen verletzen.
Ja. Nur lassen Sie uns um Himmels Willen jetzt keine Klimadiskussion führen, Herr Scholz. Lassen Sie uns bei dieser jungen Generation bleiben. Und da würde ich schon gern von Ihnen wissen, Herr Meidinger, weil Sie den schulischen Alltag kennen. Nehmen Sie das, was jetzt passiert, als einen Generationskonflikt wahr, in dem deutlich wird, dass die Jugend eben nicht mehr entpolitisiert war, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, noch vor 10 Jahren, sondern dass sie jetzt mit einem Mal sich enorm politisiert?
Also das wäre noch viel zu früh, also solche Aussagen zu treffen. Wie ich überhaupt auch Probleme habe, ist ja jetzt auch in der Wortmeldung vom Herrn Scholz irgendwie dann so deutlich geworden, die Politiker, die Jugend, die alte Generation, das wird natürlich durch die soziale Wirklichkeit nicht gedeckt, genauso wenig wie es die Politiker gibt, auch nicht die Politiker einer bestimmten Partei, da gibt es auch die Jugend. Also ich war ja in Berlin auch, weil ich auf einer Live-Diskussion war und habe mir das dann angesehen und habe mit vielen Kindern, Jugendlichen dort diskutiert. Das sind ja sehr unterschiedliche Motive, selbst die, die hingehen. Sie haben viele, die sie überhaupt noch nicht erreicht haben in ihrer Lebenswelt. Sie haben viele erwachsene, ältere Leute, die sich solidarisieren, viele, die dagegen sind. Man kann auch nicht sagen, dass die Jugend jetzt von ihrem Wertesystem und ihrem Lebenswandel her ein anderes Wertesystem verkörpert. Also die Aussage, das ist jetzt gar nicht sozusagen böse gemeint, aber dass die jetzige Jugend die ressourcenverschwendendste Jugend ist, die wir je hatten in Deutschland, ist ja nicht verkehrt. Ja. Das ist nicht allein Schuld der Jugend, aber es zeigt deutlich, dass diese Konstruktion, also da eine Jugend, die sich auf die Zukunft allein verantwortungsbewusst konzentriert und hier eine verantwortungslose Politikergeneration und hier die Alten, die es alle versaut haben, das sind natürlich schöne Bilder, die eignen sich auch gut, um Stimmung zu machen, aber sie spiegeln nicht die Realität.
Ich finde, sie spiegeln nicht die Realität wider. Aber die Realität, glaube ich, da befindet nicht jemand vom Lehrerverband darüber, was die Realität ist.
Aber auch nicht die Professoren. Ja.
Naja, nun warten Sie mal ein bisschen ab, weil wir haben schon eine ganze Menge mit real existierenden Jugendlichen und so weiter zu tun. Und
ich würde gerne zwar, real existieren ist ein schöner Begriff übrigens.
Ach Mensch, Herr Meidinger, ich glaube, Sie verkörpern auch das Problem, weshalb es solche Bewegungen gibt. Aber vielleicht mal als Ergänzung dazu. Es ist ja nicht so, dass diese Schülerproteste jetzt das einzige Kennzeichen dafür sind, dass wir es mit einer politischen Generation wieder zu tun haben. Das ganze vergangene Jahr war geprägt in Deutschland von Protesten mit relativ hohen Personenzahlen. Das sind die Seebrücke-Demonstrationen gewesen gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung. Wenn Sie da hingegangen sind, haben Sie erstaunterweise gesehen, da sind 70-80% ganz junge Menschen, die dort gewesen sind. Sie haben die Unteilbar-Demonstration für Demokratie in Berlin gehabt mit nahezu 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, davon ganz viele junge. Sie haben die Proteste gegen das Polizeiaufgabengesetz und sowas gesehen. Und wir haben plötzlich nicht mehr eine alte Garde von über 50-Jährigen, die routiniert demonstrieren, sondern Menschen, die ganz jung sind und begreifen, dass ihre Zukunft etwas ist, was sie selber gestalten müssen. Und insofern auch nochmal, um das differenziert sehen, kann man immer alles. Ja? Das Argument gilt ja immer. Und insofern sagt es überhaupt nichts aus. Das Interessante ist, dass wir seit vielen, vielen Jahrzehnten eine solche Form des Protestes aus einer ganz jungen Generation überhaupt nicht mehr gesehen haben. Und dass Sie jetzt tatsächlich und dass wir darüber diskutieren, ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass sich da offensichtlich im politischen Klima allerhand verändert hat.
Aber könnte es nicht sein, Herr Welzer, dass die Geschichte ein bisschen zu schön ist, auch zu schön erzählt, um wahr zu sein? Die Geschichte von Greta Thunberg, die den Mächtigen der Welt erklärt, dass sie allesamt Versager sind. Das 10-jährige Mädchen, das vom Klimawandel hört und nicht versteht, warum die Menschen so blöd sind. Es malt sich ein Schild, schreibt drauf, Schulstreik fürs Klima, alle solidarisieren sich damit. Die Familie lebt jetzt vegan. Das klingt ein bisschen wie, ja, die heilige Familie, eine Geschichte, ja, die zu schön ist, um wahr zu sein. Brauchen wir solche Narrative, um ein komplexes Problem wie den Klimawandel fassbar zu machen?
Ja, das historisch wirkmächtigste Narrativ einer sozialen Bewegung hatte vier Worte und hieß I have a dream. Martin Luther King. Es ist doch vollkommen klar, dass eine Bewegung solche Figuren braucht, mit denen man sich identifizieren kann und die bestimmte Formulierungen machen, die einen komplexen Sachverhalt in etwas sehr Plakatives übersetzen. Ohne das kommt überhaupt keine Bewegung aus, die wir überhaupt kennen. Weshalb kennen wir denn Personen wie Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks und so weiter? Doch nur, weil diese
alles
Formulierung
erwachsene
gelungen
Leute.
Ist.
Alles erwachsene Leute. Es gibt eben mittlerweile Buchveröffentlichungen von der Familie, Fernsehauftritte, Friedensnobelpreis verdächtig.
Aber was wollen Sie denn damit sagen?
Ich will damit sagen, dass es sich auch möglicherweise anbietet zu glauben, dass das ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell ist, mit dem man für eine gute Sache jetzt auch Werbung machen kann.
Ich sage dann gleich gar nichts mehr. Aber
das sind die Argumente der Kritiker.
Ja, aber ich finde, das sind so langweilige, hilflose Einwände. Das zeigt einfach nur, dass man bestimmte Entwicklungen, also die sind ja gesellschaftlich seismografisch, ja, wenn so etwas passiert. Und dann kommt man immer mit Verschwörungstheorien oder dem Geschäftsvorwurf oder sonst was. Anstatt einfach mal sich die Frage zu stellen, warum hat das denn jetzt in einer Schülerpopulation, die nicht dafür berühmt gewesen ist, über die letzten Jahrzehnte aufrührerisch und politisch zu sein, warum hat das so eine
Wirkung? Ist auch jetzt nicht aufrührerisch.
Also da muss ich nochmal kurz intervenieren.
Herr Scholz,
wenn bitte. Ich kurz mal so als Exote, da als Betriebswirt mich einmischen darf.
Und Zukunftsforscher,
genau. Aber der springende Punkt ist doch, und das ist jetzt ein bisschen fast verloren gegangen, was noch wichtig ist, es ist eine Bewegung, die teilweise auch unabhängig von Greta Thunberg existiert. In Amerika haben wir Jugendbewegungen, ganz massive. Da gibt's wunderschöne Streitfälle schon. Die wissen teilweise gar nicht, wer die Greta Thunberg ist. Heißt, es ist eine globale Bewegung. Und es ist eine globale Bewegung, die aus der gleichen Motivation hervorkommt. Und das Interessante ist eben, dass diese Generation jetzt, und das erklärt auch ein bisschen, warum das funktioniert, das ist eine Generation, die ist global vernetzt. Das ist die erste Generation, die derartige Möglichkeiten hat und die auch teilweise zumindest schon in der Lage ist, diese Instrumente zu nutzen. Bedeutet, während die Politiker noch viel zu sehr in ihren lokalen, nationalen etc. Egoismen sich verfangen, natürlich nicht die Politiker, aber viele Politiker, ist es so, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die jetzt ganz andere Überlegungen haben, ganz andere Denkmuster für die Zukunft. Und was ich vorhin gesagt habe mit der Idee, was die Politiker denn gerade im Punkto Klimadiskussion machen, diese drei Punkte, die ich erwähnt habe. Ich wollte nicht die Klimadiskussion hier führen, das ist nicht Ziel dieser Sendung. Ich wollte das Argument, das vorhin genannt wurde, der Hilflosigkeit, hat der Wälzer ja so richtig gesagt. Unsere Politiker und teilweise auch Medien und teilweise auch Organisationen sind vollkommen hilflos bei dem Gedanken, hier könnte irgendetwas aufkommen, das eine Jugendbewegung wird. Also mit der Idee, hier kommt plötzlich irgendetwas auf, wo quasi das, was wir in den 68er Jahren hatten, noch irgendwie ein Kindergeburtstag dagegen war.
Herr Meidinger, fühlen Sie sich hilflos angesichts dieser Protestbewegung?
Nee, ich meine, das ist natürlich jetzt bezogen auf meine Rolle als Schulleiter beispielsweise oder als Lehrerverband. Ich glaube, und das zeigen ja auch die Rückmeldungen aus vielen, vielen Schulen, dass wir sehr gut damit umgehen können. Und Hilflosigkeit ist der völlig falsche Begriff. Das ist ja auch etwas, was ich ja versucht habe, deutlich zu machen, was man nutzen kann für erfolgreiche Bildungsarbeit. Nur vielleicht nochmal, damit die Kontroversen nicht ganz aufhören, auf zwei Punkte nochmal. Sie haben ja angesprochen, diese Glorifizierung und im Endeffekt das, was eben den Politikern vorgeworfen wird, dass man sozusagen vielleicht nicht erkennt, dass da eine Jugendbewegung ist. Auf der anderen Seite versucht man natürlich, was weiß ich, jugendliche Blütenträume, die seinerzeit vor 30, 40 Jahren nicht in Erfüllung gegangen sind, projiziert man jetzt auf die jetzige Jugend. Die könnten vielleicht das alles besser machen, was man damals nicht auf die Reihe gekriegt hat. Diese Glorifizierung hat ja auch Gefahren. Also wir haben ja jetzt gehört bei der Greta Thunberg, welcher Aufschrei es war, als sie erklärt hat, dass Atomkraft vielleicht ein Teil der Lösung sein könnte. Oder als sich dann herausgestellt hat, dass das andere Gesicht der deutschen Bewegung, die Luisa Neubauer, schon mehr Fernflüge hatte als die meisten Leute in 50 Jahren. Das ist kein Vorwurf, den ich denen mache, aber es zeigt dann, dass ich, wenn ich so hochgechäst werde, dass ich natürlich dann auch in die Gefahr laufe, dann unglaubwürdig zu werden. Und das sollten wir den beiden jungen Damen auch gar nicht antun. Übrigens globale Bewegung. Also da muss man mal gucken, wo sich das abspielt. Also ich möchte das nicht geringreden, aber wenn man die meisten Menschen leben in Südamerika, die leben in Afrika, die leben in Asien. Ich habe nichts gehört von Friday for Future aus China. Ich habe nichts gehört von Friday for Future aus Indien. Ich habe auch kaum was gehört aus den Vereinigten Staaten, um mal die größten Umweltsünder zu nehmen. Also man muss immer die Kirche im Dorf lassen, weil dann anschließend die Enttäuschung umso größer ist, wenn sich herausstellt, so global war das ganze Ding gar nicht.
Aber stopp, da müssen wir jetzt wirklich differenzieren. USA finden wir nicht, weil die ganz andere Jugendbewegungen haben. Da gibt es massive Jugendbewegungen gegen alle möglichen Dinge. Da passiert
aber
auch
was. Das Wichtigste ist doch der Klimawandel, oder nicht?
Ja, aber es ist auch Klimawandel, auch auf der Agenda, trotz des Präsidenten. Es ist auf der Agenda oder wegen der Präsidenten. Indien gibt es Fridays for Future, kann man auf YouTube nachlesen. Und das Beispiel zu bringen, dass das in China nicht stattfindet, Also ich meine, das ist ja...
Wenn es um die Klimaweltrettung geht und wenn es... Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat gesagt, globale Bewegung. Und ich habe gesagt, global, da schauen wir mal genau hin. Mehr habe ich nicht gesagt.
Lassen Sie uns nicht allzu sehr ineinander verhakeln. Herr Welser, unabhängig davon jetzt, wie man diese Bewegung beurteilt, halten Sie es für denkbar, dass die protestierenden Schüler jetzt so etwas werden könnten wie die Projektionsfläche von uns Erwachsenen? Die Jugendlichen fordern radikale Veränderungen und wir Erwachsene, wir wissen, dass unser Leben ja doch eigentlich ein ständiger Kompromiss ist, dass wir einen ziemlich katastrophalen ökologischen Fußabdruck machen. Könnte es sein, dass Sie uns jetzt zwingen einzugestehen, wie widersprüchlich unser ganzes Leben, vor allem unser Lebensstil ist?
Ja, ich glaube das schon. Deshalb diskutieren wir ja auch und deshalb ist das natürlich innerhalb der Bewegung, sind doch Punkte natürlich kontrovers. Das kann doch auch gar nicht anders sein. Aber ich würde Ihren Punkt nochmal aufnehmen. Und zwar ist ja das ganz interessant, dass es jetzt dann Scientists for Future gegeben hat, die sich mit der Bewegung solidarisieren. Es gibt sogar Parents for Future. Wahrscheinlich gibt es demnächst Friseure für Future oder sowas, die sich damit solidarisieren.
Omas für Future gibt es auch schon.
Und das übrigens sind die Omas gegen rechts übrigens.
Interessanterweise, es gibt keine Teachers for Future.
Ja, gibt es auch schon, um Gottes Willen.
Aber da sind Sie nicht Mitglied, Herr Meiling.
Aber darf ich bitte meinen Punkt zu Ende bringen? Und das ist ja nicht genug, solange sich diese jeweiligen Gruppen nur solidarisieren, weil das Solidarisieren kostet ja nichts. Ja? Wenn ich jetzt mich als Wissenschaftler for Future ernst nehme, dann muss ich doch meine eigene Arbeit in dem Sinne genauso verändern, wie die Schüler das machen. Das heißt, ich müsste mal Forschung, Gutachten stellen, Experten, Wissen und sowas tatsächlich auch mal verweigern und sagen, das machen wir jetzt nicht, weil wir haben auch eine andere Priorität. Und wenn ich mir das vorstelle, dass zum Beispiel die Parents, die ja jetzt ein Abbild der Gesellschaft sind und in unterschiedlichsten Bereichen sind, dass jeder von denen beginnt, auch eine Form von zivilen Ungehorsam zu entwickeln, dann hätten wir ein Bewegungspotenzial, was weit über die Schülerinnen und Schüler hinausgeht. Also das Problem umgekehrt, wenn jetzt alle sich damit solidarisieren und die durch Umarmung ersticken, damit ist dieser Bewegung ja gar nicht gedient. Der Aufforderungscharakter ist ja das Entscheidende dabei.
Richtig, der Punkt ist, das ist auch die Gefahr der ganzen Geschichte. Also die Gefahr ist ja letztlich die Umarmung, das haben ja einige Politiker schon erlebt, die dann gesagt haben, also wir finden das ganz toll, also eine österreichische Umweltministerin hat das gerade jetzt erlebt, die hat stolz getwittert, wir finden das stolz, dass ihr jugendlich mich unterstützt. Darauf haben die sofort zurückgetwittert und gesagt, sorry, wir unterstützen Sie nicht, wir demonstrieren gegen Sie, wir sind gegen Sie, weil wir der Meinung sind, dass die Politiker zu wenig bewegen. Und so gesehen richtig, umarmen hilft uns nichts. Wir müssten versuchen, jetzt fast so ein bisschen in Konjunktiv könnten und so weiter. In der Tat, es ist eine Initialzündung und die sollen wir nicht totreden. Da müssen wir lieber gucken, dass der Funke weiterfliegt. Und damit er weiterfliegt, dürfen wir sie nicht umarmen. Vielleicht können wir da Hilfestellung leisten. Vielleicht können wir auch nur was betonen. Vielleicht können wir auch nur darüber vernünftig schreiben. Vielleicht können wir noch mit Ich-Botschaften, weil wir brauchen immer Narrative, auch mit Ich-Botschaften erzählen, wie wir selber sowas versucht hatten. Ich weiß, ich habe die ersten Computersimulationsmodelle vor 40 Jahren über die Idee geschrieben, was mit Klima, was mit Umwelt passiert. Hatte damals kaum einen interessiert. Vielleicht können wir heute auch wieder Bewegung kriegen. Das heißt, wir brauchen eine Initialzündung. Wir brauchen durchaus auch Leitfiguren, wobei die Greta Thunberg eine ist. Aber da brauchen wir auch andere. Wir brauchen auch Reizfiguren, die sind auch gut. Was Lindner macht, was Altmaier macht, was Kamm-Karrenbauer macht, was diese Katja Suding da gemacht hat und so weiter, das sind Reizfiguren. Und das ist gut so, dass wir die haben, an denen kann man sich abarbeiten. Und dann kann in der Tat, wenn jetzt noch die Breite kommt, wie gesagt, Parents und sonstige for Future, vor allen Dingen auch Scientists, dann kommen wir in eine Bewegung, die tatsächlich was ändert. Und es muss sich ja was ändern, Ausrufezeichen.
Man kann nur vor lauter Protestbewegungen heutzutage ja auch ein bisschen den Überblick verlieren. Wir haben eine jugendliche Protestbewegung, die für niedrigeren CO2-Ausstoß demonstriert. Wir haben in Frankreich die Gelbwesten-Bewegung, die demonstriert, weil der französische Präsident genau das in reale Politik umsetzen, eine Ökosteuer einführen wollte. Wie finden Sie sich da zurecht?
Es ist ein super Beispiel dafür, wie wenig Effekte die komplette Klimakommunikation bislang gehabt hat. Das ist ja das Interessante. Ja? Wir wissen um die Problematik seit Jahrzehnten. Und die versammelte Klimawissenschaft international ist sozusagen auf demselben Stand und warnt und mahnt auch schon seit Jahrzehnten davor. Und sobald ein französischer Politiker versucht, etwas umzusetzen, stehen die Leute auf der Straße und sagen, das wollen wir nicht. Und das zeigt genau, wie unernst das bislang genommen wird und wie wenig effektiv bisher diese wissenschaftlich basierte Kommunikation gewesen ist. Und deshalb ist, glaube ich, der starke Punkt eben dieser Schülerbewegung, dass sie das Problem umdefinieren und sagen, wir reden jetzt nicht über CO2 und 1,5 Grad, wir reden über Gerechtigkeit. Das hat die politische Sprengkraft.
Herr Meidinger, verunsichert dieser Protest möglicherweise auch deswegen und spaltet auch, weil er ja im Grunde, da kann man gar nicht drüber streiten, wissenschaftlich abgesichert ist, weil die Argumente, die da von jungen Leuten vorgebracht werden, eigentlich naturwissenschaftlich schwer widerlegbar sind?
Also das ist ja nicht das Problem.
Das gibt Ihnen aber eine ungeheure Kraft.
Ja gut, es gibt aber keine ungeheure Kraft bei dem, das in konkrete Politik umzusetzen. Also das ist ja, man hat es jetzt wieder bei den Wortmeldungen gemerkt, man setzt also jetzt, Herr Welz und so weiter, man setzt auf mehr Empörung sozusagen, auf mehr Emotionalisierung, hofft dann, dass diese Emotionalisierung dann sozusagen die Dämme brechen lässt, die also da sich sperren gegen mehr Klimaschutz. Das gleiche Phänomen haben Sie ja schon gesagt bei den Gelbwesten. Da wird aber nicht Politik gemacht auf die Art und Weise. Es kommt im Grunde genommen, wäre mein Ziel, diese Idealismus, ich nenne es jetzt nicht Empörung, das heißt diese, wir wollen jetzt mal sozusagen unsere Forderungen aufstellen, dann auch in eine sachliche Diskussion zu führen. Es ist doch nicht so, dass es jetzt Einigkeit gibt auf dem Weg, wie man zu mehr Klimaschutz kommt. Vor kurzem habe ich diskutiert mit einer Lehrkraft, die sagt, der beste Klimaschutz ist, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen, weil jedes Kind 58,6 Tonnen CO2 produziert. Also das ist ja sozusagen nur das Ziel hinzustellen und dann zu sagen, aber über die einzelnen Wege, da diskutiere ich nicht. Das ist doch keine Politik. Und ich finde, um das positiv zu sagen, bei Fridays for Future gibt es ja auch schon eine Weiterentwicklung. Also wenn ich da das richtig interpretiere, was da in der Community abläuft, dann sind die ja dabei, auch jetzt konkrete Ziele zu definieren, was sie eigentlich wollen. Das finde ich schon mal einen deutlichen Fortschritt. Das wird zwar dann auch angreifbar sein, da wird es dann tatsächlich auch kontroverse Diskussionen geben. Die Frage ist nicht Klimaschutz ja oder nein, wissenschaftlich abgesichert oder nein, sondern wie wir da hinkommen, ohne dass wir auch bestimmte Lebensgrundlagen aufgeben, die beispielsweise auch für das Bestehen unserer Gesellschaft halt evident sind. Ansonsten wäre es ja einfach.
Also kurzer Widerspruch. Also die Fridays for Future Bewegung hat von vornherein bestimmte Ziele auch definiert. Und so gesehen würde ich es ein bisschen als Untertreibung ansehen, wenn wir sagen, die fangen jetzt an, derartige Ziele zu formulieren.
13. März ist der neue Forderungskatalog, ich weiß nicht.
Ja, das ist der neue, es gab mehr, das kann man auf der Webseite ja nachgucken, da gibt es mehr Informationen dazu. Nur, der Punkt ist, wir wollen ja auch nicht nur darüber diskutieren, dass die auf der Straße sind. Klar, es regt aber eine Diskussion an. Und wir haben in Deutschland zu wenig Diskussionen, auch über diese Themen. Ich meine, jetzt können wir zum Beispiel mal diskutieren, zum Beispiel allein die Variante, was mit Volkswagen passiert. Da wird in der Tat betrogen. Und über den Betrug von Volkswagen-Vorständen, da äußert sich kaum ein Politiker. Aber sobald ein paar Kinder auf der Straße sind, dann kommt die Idee, da brauchen wir jetzt die administrative Keule.
Und der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen im Fernsehen lobt Fridays for Future. Das ist doch der Witz.
Ja, das ist aber eher, ob das jetzt ein Witz ist, das ist eine andere Geschichte. Der Witz ist aber die Tatsache, dass er dieses Format kriegt in einer Intensität, die teilweise grotesk ist. Und da kann man jetzt über viele Ecken diskutieren. Nur der Punkt ist, wir haben ein Politikversagen, das haben wir. Es hat sich nichts getan, wir wissen seit 40 Jahren, was hier auf uns zukommt. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, da könnte was draus werden. Und als optimistischer Wissenschaftler versuche ich, die Dinge auch so zu sehen, dass ich suche, wo gibt es, ich will nicht sagen Strohhalme, aber wo gibt es Möglichkeiten, dass wir darauf aufbauen können. Und deswegen sind mir die Kleinigkeiten, die dort irgendwie noch nicht rundlaufen, das ist völlig irrelevant. Wir müssen verstehen, wie könnte daraus eine Bewegung werden. Und wir müssen als Wissenschaftler und die Medien müssen als Medien diese Sache auch aufgreifen. Jetzt finde ich es ja so toll, dass wir darüber diskutieren.
Herr Welser, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden, bis 2050 soll die Erderwärmung auf 2, bestenfalls 1,5 Grad begrenzt werden. Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, dann wird der Klimawandel in 30, 40 Jahren aus der Welt einen sehr ungemütlichen Ort machen, wo einem das Wasser bis zum Hals steht. Wir, die wir jetzt reden, werden das womöglich gar nicht mehr erleben. Aber die, die jetzt auf die Straße gehen, die werden dann etwa 50 Jahre alt sein. Haben wir es allein schon deshalb mit einem Zusammenprall der Generationen zu tun?
Ja, also ich glaube jedenfalls insofern, als man natürlich sagen kann, wer heute 15 ist, der hat gute Chancen, das Ende des Jahrhunderts zu erleben und hat aber weniger Chancen, dieses Jahrhundert zu gestalten. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Wenn wir jetzt diese Runde nehmen, dann sind hier, heute würde man ja sagen, alte weiße Männer am Diskutieren, die viel Chancen gehabt haben, die Welt zu gestalten in ihrer Lebensspanne und vielleicht auch noch haben werden. Das ist aber ein Unterschied zu dem, was dort jetzt gewissermaßen als ein Szenario sichtbar wird, was einem die Handlungsspielräume nimmt. Das nimmt ja auch politische Räume weg, das nimmt ja auch Freiheitsräume weg, wenn das zutreffend ist. Und insofern ist mir diese Argumentation, die sich eben auch gerade auf die Generation bezieht, völlig nachvollziehbar. Und man muss vielleicht soziologisch einfach auch nochmal dazu sagen, es gibt keine stärkeren Treiber von gesellschaftlicher Veränderung als Generationenprojekte. Und das meine ich nicht nur positiv. Wir haben auch in der Geschichte im 20. Jahrhundert negative Generationenprojekte gehabt. Auch der Nationalsozialismus war ein Generationenprojekt. Russische Revolution war ein Generationenprojekt. Aber man darf das nicht unterschätzen, was dort passiert. Und insofern, da Sie diese Fridays for Future ja ein wissenschaftlich begründetes und normativ absolut begründbares Anliegen haben, glaube ich, muss man sich wirklich darüber Gedanken machen, wie man jetzt zum Beispiel auch Privilegien aufgibt. Ich meine, worüber reden wir denn? Wir reden doch darüber, dass man Klimaschutz nur realisieren kann, wenn man von dem Hyperkonsum und diesem alles immer mehr und sowas runterkommt. Und da geben die jetzt wirklich sinnvolle Impulse und ich denke, das ist absolut überfällig und notwendig, dass das jetzt passiert.
Herr Meidinger, wenn Greta Thunberg sagt, das hat sie in Davos getan beim Weltwirtschaftsgipfel, unser Haus steht in Flammen und ihr seht es nicht, hat sie dann recht?
Halb recht. Also sie hat recht, dass das Haus in Flammen steht. Sie hat aber sicher nicht damit recht, dass eine Mehrheit der Politik oder der Bevölkerung das nicht sieht. Ich kann übrigens den letzten Einwurf voll unterschreiben, wenn diese Bewegung dazu führt, dass wir jetzt mal in eine grundsätzliche Diskussion darüber kommen, über die Grundlagen unserer Konsumgesellschaft und notwendige Veränderungen nachzudenken, dann wäre tatsächlich auch hier ein nachhaltiger Effekt da. Ich würde mir ja wünschen, wenn ich die Zeitspanne, hoffe ich hoffentlich noch, in 10 Jahren dann mal zurückblicke auf diese Friday for Future Bewegung, dass man dann auch sagen kann, okay, das war der Anfangspunkt auch eines generell stärkeren Engagements der Jugend für die Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen, für die Politik, und lösen können wir die Probleme nur miteinander. Auch die lieben alten weißen Männer werden gebraucht bei der Lösung. Also gegen die Eier, manchmal sind ja auch die weißen Männer dann die weißen Männer, nicht oft, aber das soll ja vorkommen. Nur miteinander wird das Problem zu lösen sein, zu glauben, da könnte man gegeneinander hier zum Erfolg kommen, ist natürlich falsch.
Herr Scholz, die Frage kann am Ende nicht ausbleiben, sollte Greta den Friedensnobelpreis bekommen? Es wurde ja vorgeschlagen.
Gut, das ist eine Frage, da müssen wir jetzt nachdenken, aber wenn ich jetzt binär sofort antworten würde, würde ich sagen ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Sie ist nicht der Anfangspunkt einer Bewegung. Sie ist aber ein Symbol, das Aktivitäten nach sich zieht. Erstens. Zweitens glaube ich, dass sie in sehr vielen ihrer Wortmeldungen sehr differenziert auch argumentiert, was man auch an diesem einen Atomkraftwerk-Zitat sieht, wie sie darauf reagiert hat. Die Gestaltungsspielräume, die wir haben, die werden enger. Mit jedem Jahr werden die enger. Das sind zwar nur Zentimeter, die an Wasserspiegel sich verändert, das hat aber riesige Wirkungen, die wir jetzt schon sehen. Und ich glaube, es werden nicht 30, 40 Jahre sein, bis wir die Katastrophe haben, die ist schon fast vor der Haustür. Und Personen sind sehr häufig mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, die durch ihre Symbolik auch bestimmte Dinge bewegt haben. Oder auch Politiker sind ausgezeichnet worden, die zumindest suggeriert haben, mit mir und meiner Symbolik wird sich was bewegen. Das heißt, in einigen Fällen sind die Friedensnobelpreise nicht für Leistungen vergeben worden, sondern für Hoffnungen. Und deswegen bin ich voll dafür.
Schule schwänzen für die Umwelt. Wie nachhaltig ist der Jugendprotest? Herzlichen Dank an Professor Christian Scholz. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Zukunftsforscher. An Heinz-Peter Meidinger, den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Und an Professor Harald Welser, Soziologe in Berlin. Am Mikrofon war Martin Durm.